Raus aufs Land. Wer Neue Horizonte des Öfteren schon gesehen hat, weiß, ich habe da mehrere Gespräche schon geführt mit Ralf Otterpohl oder den Michael, der da die Gemeinschaften findet und so weiter. Und heute freue ich mich, einen ganz wesentlichen Bestandteil wieder raus aufs Land, in die Dörfer zurück, nämlich den Tante-Emma-Laden Reloaded. Und ich freue mich, die Luisa Brummer heute in der Leitung zu haben aus Sandhallanden. Und zwar liegt dieses Tausend-Seelendorf zwischen Ingolstadt und Regensburg, so fast auf der Hälfte in der Nähe von der Donau. Und Luisa hat den Laden ihrer Großmutter übernommen in einer Weise, die ich einfach richtig toll finde. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Luisa Brummer. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Luisa, das ist toll, dass wir jetzt doch zueinander gefunden haben. Und ich sehe auch im Hintergrund, du bist in der Boderei, so heißt euer Laden. Gleich zu Anfang, ich habe da gar nichts gefunden. Wie kommst du auf Boderei?
Ja, das fragen uns viele, die zu uns in den Laden kommen. Vor meiner Oma hat mein Uropa den Laden geführt und der hat den Beruf des approbierten Baders ausgeführt. Also der hat quasi Lebensmittel verkauft, hat Haare geschnitten, Zähne gezogen, alles in einem, was man halt quasi am Dorf so braucht hat.
Und der Bader, klasse.
Genau. Und im Bayerischen war unser Hausname also von meiner Oma immer beim Border, also nicht Bader, sondern Border. Und ja. Ich habe mir gedacht, Bäcker ist die Bäckerei, also sind wir jetzt, weil die Familie bei uns wieder zusammenkommt, die Borderei.
Ah, die Borderei. Das heißt also nicht Boderei, sondern Borderei. Also eigentlich klasse. Also war das dein Urgroßvater oder dein Großvater?
Mein Uropa, also Urgroßvater.
Ja,
Uropa.
Da gab es noch die Bader. Ja, ich habe mit einem auch Bayern ein Gespräch geführt, der so die europäische, traditionelle europäische Medizin wieder voranbringen will. Und da haben wir halt über den Bader auch gesprochen. Ne? Also praktisch der Doktor der kleinen Leute oder der Lehrer, die nicht so viel Geld hatten, ne? Also ein Allround-Mediziner. Genau. Luisa, vor 10 Jahren warst du so noch in der Schule oder so. Hättest du dir das vorstellen können, dass wir jetzt hier in der Borderei ein Gespräch führen, also dass du mal so etwas tun könntest. Wie bist du dazu gekommen?
Also es ist ganz witzig, weil in der Schule haben meine Freunde vom Dorf schon des Öfteren erwähnt, gell, du übernimmst den Laden mal, und ich war immer total auf Abwehr. Na, ich will raus in die Welt, ich will mich nicht binden an irgendwas, ich will reisen, Freigeist sein. Und da bin ich dann tatsächlich auch dazu oder da drauf gekommen, diesen Laden zu übernehmen, weil ich auf Reisen war und mir immer mehr bewusst worden ist, okay, was bedeutet Umwelt, was bedeutet Klima und so weiter und so fort. Und habe mir gedacht, okay, wo kann ich anfangen? Ich muss mit mir selber anfangen und kann aber gleichzeitig, wenn ich an mir selber arbeite, das auch schon in die Welt tragen. Und habe dann meiner Mama eben vorgeschlagen, du, wir kannten doch, die waren auch lose Verkäufer, das hat meine Oma, mein Uropa auch schon gemacht. Also früher hat sie die Verpackungen auch nicht gegeben, dass man quasi wieder zurück zu den Wurzeln geht. Und irgendwie hat sie das dann während dieser Reise immer mehr manifestiert und genau, ist dann ins Rollen gekommen.
Das heißt, dass du jetzt keine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau oder sonst was gemacht hast, sondern einfach, weil du es wolltest.
Genau. Also ich bin eigentlich Quereinsteigerin. Ich habe Gestalterin für visuelles Marketing gelernt. Das ist eher so Inneneinrichtung, wo es mir jetzt auch sehr zugutekommen ist, weil ich die ganzen Möbel und so selber bauen habe, China, in meinem Laden. Aber eine Ausbildung habe ich im kaufmännischen Bereich nicht. Und das ist auch das, was wahrscheinlich der schwierigste Punkt dabei war. Aber es funktioniert, weil wenn man was ruhig geht.
Und du bist ja auch mit deiner Großmutter und deiner Mutter im Laden. Also ihr macht das praktisch zu dritt.
Genau, also die Oma ist jetzt nimmer aktiv im Laden, die macht eher so alles im Hintergrund, die ist jetzt dieses Jahr 89 geworden, aber die kocht nur jeden Tag für uns und tut Brezen backen und solche Geschichten. Und Mama, ich und mittlerweile auch meine Tante stehen dann aktiv im Laden.
Und wer macht das Kaufmännische?
Ich und mein Steuerberater.
Okay, aber so bestellen und sonst was, das bekommst du schon hin, ne?
Auf jeden Fall, das ist auch das, was mich sehr bereichert, weil ich einfach selber mein Sortiment planen kann. Meine Mama hat so von bei dir den Laden vor mir quasi als normalen Kramerladen geführt, hat immer schon diese Backwarenbestellungen und frische Theke-Bestellung gemacht. Das führt die auch weiter, aber alles, was unverpackt, Bio, Regionales angeht, das mache ich und das bereitet mir eine Riesenfreude. Und das ist auch nicht das, was ich gemeint habe mit dem Büroaufwand. Das ist echt eher so eine Herzensangelegenheit.
Okay. Und dieses Dorf St. Harlanden hat ungefähr 1000 Einwohner. Und ne, ich hatte kurz im Vorgespräch ja gesagt, ich komme aus dem Dorf, wo ich als Kind erlebt habe, mit 4 Geschäften, also Einkaufsgeschäften und einem Fischladen, 2 Schlachter, 2 Bäcker und ein paar Kneipen. Und heute gibt es nichts mehr, gar nichts mehr. Wie kam es, also ich habe bei deinem Vater, da kommen wir auch gleich nochmal zu, der ja diese Behälter entwickelt hat und jetzt auch vertreibt, wunderbar, also dass Menschen, die das sich jetzt auf den Weg machen, auch in ihrer Gegend verpackungsfrei zu liefern, dass sie sich an deinen Vater wenden können, Foodbin, glaube ich, heißt die Seite, nicht bayerisch, aber englisch, glaube ich, in diesem Fall. Genau. Also, wie schafft ihr das in einer 1000, also mit einem 1000-Seelendorf, so einen Laden zu betreiben mit regionaler Kost, mit verpackungsfrei? Also ihr habt, glaube ich, ein kleines Sortiment auch mit verpackten Sachen sind, klar. Und Bio, also regional Bio und verpackungsfrei auf einem 1000-Seelendorf. Kommen die da jetzt auch aus Abensberg. Zu euch, also in die andere Richtung, statt in die Stadt, dass sie zu euch kommen? Wie hält sich so ein Laden?
Also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, authentisch zu sein, also quasi was vorzeigen, vorleben, aber nicht irgendjemand belehren zu wollen. Und quasi dadurch, dass ich das so in meinem Herzen trage, habe ich das in unser Dorf oder in unsere Umgebung hinausgetragen. Nur vom Dorf alleine könnten wir nicht leben, das muss man ganz klar so sagen. Aber dadurch, dass wir so ein Alleinstellungsmerkmal bei uns im Umkreis haben, kommen jetzt wirklich andere Dörfer zu uns. Das heißt, die Menschen, die wo sie bewusst ernähren, denen das wichtig ist, denen Klimaschutz wichtig ist und so weiter und so fort, die nehmen jetzt den Weg auf sich und kommen zu uns und sind da sehr dankbar, weil normalerweise findet man, oder wo wir eröffnet haben, hat man solche Läden nur in Großstädte gefunden, Berlin, München und so weiter. Und ja, wir waren so der erste Dorfladen, der das gestartet hat. Und das ist aber wunderschön, weil es irgendwie Menschen ermutigt hat, ja, es funktioniert auch auf dem Dorf, weil die Menschen ticken ja deswegen nicht anders, nur weil sie auf dem Dorf leben. Es ist nur schwieriger, Menschen zusammenzubringen, weil halt nicht so viele Menschen an einem Ort gleichzeitig leben. Und deswegen funktioniert es natürlich auch auf dem Dorf, nur dass man halt jetzt zu uns nicht mit der S-Bahn fahren kann oder keine Ahnung, sondern man nimmt eben dann einen Fahrradweg oder einen Autoweg auf sich und macht aber halt dann einfach gleich an mehr Wochen Einkauf, vor allem bei Trockenwaren oder sowas.
Das heißt, also ein Aspekt, ja, das war auf unserem Dorf ein Moment, den ich sehr geschätzt habe, dass die Menschen zu Fuß zum Laden gingen, auf dem Weg dorthin Menschen getroffen haben, im Laden getroffen haben, Ja, und auch auf dem Rückweg, selbst in einem Kleinstadt bei Hannover, wenigstens, war so ein Edeka-Laden, der wollte da raus aufs auf die grüne Wiese, und haben uns dagegen entschieden. Also als wir Kunden haben gesagt, wenn ihr auf die grüne Wiese geht, zu Aldi oder wo ihr immer hin, dann habt ihr uns als Kunden verloren, weil es war mitten im Dorf, ja, oder in dieser Kleinstadt, und drumherum waren andere, ne, kleine Geschäfte, und man war immer sicher, irgendjemanden wird man treffen, mit dem man einen Schnack halten kann. Wie ist das, also dieses, das soziale Moment, ne, dass wir halt, die Dörfer haben keinen Ort mehr, wo die Menschen zusammenkommen, ohne sich verabreden und Termin machen müssen oder so. Wie erlebst du das mit den, also diese soziale Komponente, neben dem Ganzen, was du jetzt an bewusster Ernährung und sowas genannt hast? Wie erlebst du das?
Also das ist was sehr Besonderes, vor allem weil die älteren Menschen, weil die kommen ja tatsächlich zu Fuß oder mit dem Rollator zu uns. Und das ist wirklich schön zum Singen jetzt gerade in der letzten Zeit, wo halt so Kontaktaufnahme eher schwierig war oder dürftig war. Und die Menschen freuen sich eben, da wieder miteinander sprechen zu können und so weiter und so fort. Und wo es jetzt eben, wo es mir noch mehr bewusst wird, ist, wie Menschen von verschiedenen Dörfern, die jetzt zu uns kommen, sich da herinnen vernetzen, weil sie merken, okay, uns bewegen die gleichen Themen, die gleichen Interessen. Und dann sind wir im Gespräch mit einer Kundin und auf einmal kommt der nächste Kunde und sagt, boah, das interessiert mich auch. Und dann entstehen da Netzwerke, und das ist sagenhaft, das manchmal zum Beobachten. Und eben, wie gesagt, gerade in der letzten Zeit war es nur spannender, weil man gemerkt hat, wie eine große Anlaufstelle für Kontakte knüpfen man gerade in so einer Zeit ist.
Genau, das meine ich. Wenn ich jetzt hier in Leipzig sehe, ne, da bei den großen Läden, da bleibt ja gar kein, ne, das muss schnell gehen, weil kaum, dass fünf Leute an der Kasse stehen, wird dann die nächste eröffnet, damit es ja schnell geht, damit man schnell da durchkommt. Also Zeit mit jemandem einen Schnack zu halten, ist, also abgesehen von der Anonymität in solchen Läden, dass die Menschen wieder zusammenfinden, ja, und ihr offensichtlich auch die Zeit euch nehmt, ja, beim, sag mal, Abfüllen oder so, den direkten Kontakt mit den Menschen und nicht sie nur als Kunden, nächste bitte, gehen Sie mal schnell weiter, der nächste wartet schon, ne, oder so. Also das ist es dann auch für euch ein Gewinn, oder?
Ja, sehr. Also ich genieße es total. Anders könnt ihr den Laden, glaube ich, auch nicht führen. Mir ist ja ganz wichtig, immer in eine persönliche Ebene zu gehen. Also bei mir gibt es kein Sie im Laden, jeder ist du. Ja. Ich frage total gern noch einen Namen, einfach weil ich finde, wenn man auf einer persönlichen Ebene ist, dann traut man sich auch mehr Fragen. Man traut es ehrlicher zum Sein, das und das fehlt mir nur, oder das und das Bedürfnis habe ich, um das mitzuteilen. Und auch, was ich hier schon für Gespräche geführt habe und mitbekommen habe, da würde ich es nicht wollen, immer zu sagen, weiter, der Nächste bitte, wir müssen uns beeilen. Und auch für Familien, also wir haben ganz viele Kinder, die bei uns hinter der Kasse stehen, die davon und beim Piepsen und beim Kassieren mithelfen können. Und da merken wir einfach, die Kinder, da geht's Herz auf, und die Mütter oder die Väter sagen dann, ah ja, das Kind ist irgendwie wesensverändert, wenn man bei euch zum Einkaufen geht.
Ja, also dieses, man spricht ja vom Einkaufserlebnis, ne? Mhm. Also die großen, ne, Discounter versuchen, ne, also dann Einkaufserlebnis und solche Sachen, aber es ist diese menschliche Begegnung. Und zwar, wie du es so gesagt hast, dieses Persönliche, ja, mit Namen angesprochen. Wie gesagt, ich komme vom Dorf und dann gibt es hier, ne, den Bäcker, ne, zum Beispiel, und den anderen Bäcker, da kennt man meinen Namen, ne, oder beim Café, aber das war's schon. Ansonsten bin ich anonym, habe keinen Namen. Und mit Namen angesprochen zu werden, wiedererkannt zu werden, oder was weiß ich, das, ne, wo ich meinen Tabak kaufe, das die schon immerhin gleich hingreift, sie weiß, was sie, ne, während in einem anderen Laden früher, die hat mich immer wieder aufs Neue gefragt, ne, wo ich dann sage, ich wohne hier gegenüber, und ja, so, also dieses Mensch zu Mensch. Und deine Großmutter freut das, glaube ich, ne? Oder? Dass ja. der Laden wieder läuft, also ja. weiterläuft.
Definitiv. Also am Anfang hat es sie extrem gefreut. Da waren auch Tränen in die Augen, als ich quasi gesagt habe, du Oma, ich darf deinen Laden weitermachen. Als sie dann gemerkt hat, wie viel sie verändert und Umbau und rumreißt, war die Freude dann ein bisschen weniger. Und jetzt, wo sie aber merkt, wie quasi eben das auch nochmal wird und wie die Menschen im Dorf wieder zusammenkommen und das auch wieder mehr gewertschätzt wird, ist die Freude auch. Und ich glaube auch der Stolz enorm groß. Aber das ist so ein gegenseitiges, weil ich bin auch so stolz auf meine Oma. Ich meine, die ist über 70 Jahre in diesem Laden gestanden. Ich finde das schon bewundernswert. Ich glaube, in unserer jetzigen Zeit ist es schwierig, immer länger die gleiche Arbeit zu verrichten. Und Oma hat es einfach ihr ganzes Leben gemacht.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass, wie du es von dir selber auch gesagt hast, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Ja, wenn ich das Wichtige in meinem Leben ja, mit meiner Arbeit verknüpfen, dann ist das doch eigentlich optimal. Weil wenn es dir nur ums Geld verdienen ginge, dann würdest du einen Online-Shop machen oder wie auch immer und irgendwelche automatisierten Vorgänge. Aber dein Lebenselixier ist die Kommunikation. Ja, also Leute, die einen Kaffee aufmachen oder sonst was, die könnten weniger beschwerlich ihr Geld verdienen. Aber es ist das. Ja, die Kommunikation und das Zusammenbringen, das ist so, hat so viele Dimensionen, ja, finde ich, des Menschlichen. Und da guckt man nicht drauf, wie viel, es muss natürlich was übrig bleiben am Ende. Und es bleibt bei euch auch was übrig. Oder?
Ja, es bleibt definitiv was übrig um mir, aber ich bin, das Herz ist immer wahrscheinlich recht scheinheilig, aber es ist tatsächlich so, dass Geld für mich nicht so einen großen Wert hat. Also für mich ist auch Zeit ein großer Faktor, der mir wichtig ist.
Und für mich ist Geld.
Ja, ist so kann man schon sagen, auf jeden Fall. Und mir ist eben wichtig, dass ich so gerne in die Arbeit gehe, dass ich aber auch meine Freizeit quasi runterbringe, weil nur wenn es mir dann gut geht, geht es mir an meiner Arbeit gut. Und es funktioniert mittlerweile eben so, dass ich meine Tante auch bei mir anstellen habe, Kinder nur ein paar 450-Euro-Kräfte, dass ich mit meinem roten VW-Bus mal wieder umeinander flitzen kann und ein bisschen Freigeist sein kann. Und diese Kombination, dann kann man definitiv davon leben, weil ich mir mein Leben so gestalten kann, wie es mir gefällt und aber auch meinen Unterhalt definitiv gewährleisten kann.
Und natürlich auch, ich sag mal, wenn ich die Prioritäten in diesem Bereich habe, also die Kommunikation dann auch wieder zurückziehen oder so, brauche ich es ja nicht zu kompensieren mit irgendwelchen Konsumscheiß. Ne? Also ja. Das ist ja alles im Prinzip Ersatzbefriedigung,
ja.
die aber Salzwasser gegen den Durst ist. Ja? Also sich Dinge kaufen, ne? Sich eine Arbeit zu tun, die einem keine Freude macht, um Geld zu verdienen und Leuten zu imponieren, die man gar nicht kennt oder die man gar nicht mag. Und so diese ganze Hamsterrad, dass man dann das, was übrig bleibt, reicht, um sich das oder das auch leisten zu können. Eine Reise, das ist ja für dich ganz wichtig. Du warst jetzt auch in Costa Rica, habe ich ja mitbekommen. Deswegen ist das etwas zeitversetzt jetzt unser Gespräch. Da hast du über Permakultur auch gelernt. Ne? Also dass Reisen und andere Kulturen dein Interesse sind, dass dafür auch immer wieder Zeit ist, aber nicht das Konsumieren in dem Sinne. Ne? Und dein Vater hat damals, ich habe das ja nur bei deinem Vater auf der Homepage gesehen, dass es vor ein paar Jahren eben tatsächlich auf der Kippe stand, soll man den Laden schließen oder ja, ganz was anderes. Und du hast dich für ganz was anderes entschlossen. Und dein Vater ist so ein Erfinder und Ingenieur und hat diese ganzen Gerätschaften dann entwickelt für dich. Also alle, die man jetzt im Hintergrund sieht, ja, hat er entwickelt, ja?
Genau. Also der Papa war schon immer Erfinder, aber uns Kinder Geschichtenerfinder, alles Erfinder. Und als ich gesagt habe, ich mache den Laden, waren wir ja natürlich auf der Suche nach so Röhren. Und es war für mich irgendwie nichts Passendes dabei. Ich wollte definitiv welche aus Glas, weil es waren ganz viele aus Plastik schon auf dem Markt. Und dann hat der Papa gesagt, ich mache dir das, ich konstruiere dir das. Und dann haben wir das gemacht und haben Gott sei Dank, oder es war ja ein bisschen vom Universum so geleitet, würde ich sagen, eine große Medienwelle am Anfang erlebt, als wir quasi umgebaut haben und so der Dorfladen mit umverpackt waren. Und auf einmal sind ganz viele andere Läden auf uns zugekommen, woher haben die Röhren, wo können die beziehen und so weiter. Und dann hat der Papa sich tatsächlich auch jetzt dafür selbstständig machen können. Und da steigt jetzt mein Bruder ab November mit ein und wird das nächste Familienunternehmen sozusagen.
Das heißt, es hat jetzt schon Kreise und Wellen geschlagen, sodass immer mehr Läden auf die Idee kommen, hey, wir machen mit. Ne, weil das ist ja scheinheilig, wenn Plastiktüten verboten werden, aber alles, was man aus dem Discounter holt, zigmal mit Plastik verpackt ist.
Ja.
Die Plastiktüte ist es dann nur wirklich nicht. Und ihr habt regionale Produkte, also vorwiegend regionale Produkte, bis auf wahrscheinlich die Nudeln, oder kommen die auch aus der Region?
Also wir haben alles regional, wo es regional möglich ist. So muss es immer sein. Bei uns lernen keine Cashew-Bäume anfangen zum Wachsen und Mandeln. Das gibt zwar deutsche Mandeln, aber es ist schwierig, einen großen Ertrag zu kriegen. Und da achten wir aber dann quasi besonders auf Fernanbau und biologischen Anbau. Wo es aber regional möglich ist, wird auf jeden Fall regional bezogen. Und ich freue mich ja immer, wenn Händler auf uns zukommen und quasi sagen, hey, wir bauen jetzt Quinoa an oder wir bauen jetzt Reis an oder lauter so Sachen. Und das ist dann schon schön, wenn es so wachsen darf. Ich habe am Anfang auch nur so 50 bis 100 unverpackte Produkte drinnen gehabt und sind jetzt weit über 500, wo es einfach, halt einfach alles für den täglichen Bedarf.
Klasse. Und wie ist es mit den Preisen? Weil man sagt, die Leute, die sind, es muss billig sein. Ne? Es muss billig sein, dass sie aber für das Billige 20, 30 Kilometer hin und 30 Kilometer zurück fahren, beachten sie nicht. Haben die Leute das Gefühl, dass das auch den Preis wert ist?
Ich denke ja, vielleicht nicht bei jedem Produkt, weil wir haben zum Beispiel eine handgeschöpfte Schokolade da, wo 100 Gramm 3,50 Euro kosten, wo es natürlich ein enorm hoher Preis ist, wenn man sagt, für Schokoladenvinus. Aber so ganz normale Produkte für den täglichen Bedarf, also ich sitze jetzt gerade vor unserer Spaghetti, da wo 100 Gramm 30 Cent kosten, wo es jetzt wirklich nicht viel ist für biologische Nudeln. Es ist so teils, teils. Also ich glaube, für die normalen Produkte ist es ihnen wert, weil wir einfach faire Preise haben. Du hast ja auch schon erwähnt, wir haben auch noch verpackte Produkte. Und ich versuche immer, die unverpackten Produkte billiger zu halten wie die verpackten Sachen. Aber es gibt natürlich auch wie im Feinkost und überall Luxusware, die teuer ist. Und das muss dann tatsächlich wert sein.
Ja, das Wort Preis, es ist den Preis wert. Das wurde ja auch irgendwie entwertet, ne? Und in Richtung billig. Nein, es ist den Preis wert. Es ist mir den Preis wert. Und sag ich mal, wenn wir sehen, was weggeschmissen wird, tagtäglich weggeschmissen wird, weil man in großen Gebinden gekauft hat, ne? Oder irgendwas oder zu groß, weil es ja billig war, dann ist es ja ein bewussteres Leben, ne? Bewussteres Einkaufen. Und wie gesagt, diesen sozialen Aspekt. Du machst das jetzt. Kannst du dir vorstellen, auch noch irgendwann etwas anderes in deinem Leben zu machen?
Definitiv. Also ich lebe, mein großes Lebensmotto ist, ich kann mich jeden Tag neu erfinden. Also ich mache mir selbst kein Versprechen und andere Menschen auch kein Versprechen, dass ich das ein Leben lang machen werde, weil wenn sie es für mich nicht mehr richtig in dem Moment anfühlt oder ich mich woanders wohler fühle, dann bin ich definitiv auch bereit, andere Wege einzugehen. Gerade so Thema Permakultur oder auch nochmal vielleicht längere Aufenthalte in einem Ausland oder so, kann ich mir für mein Leben auf jeden Fall noch vorstellen. weil, also letztens ist mir das ziemlich bewusst worden, dieses unverpackt Einkaufen, das bringt so einen Nullausgleich. Also wir gleichen die Schande, die wir betrieben haben mit Plastik, wieder aus, indem wir nicht mehr produzieren. Aber sowas wie Permakultur gibt halt der Erde tatsächlich auch wieder was zurück. Und deswegen interessieren mich solche Themen auch oder fast noch mehr, weil ich einfach Ressourcen finde, wie nicht nur diesen Ausgleich bringen, sondern sogar wieder was zurückgeben kann von dem, wo ich bis jetzt nur genommen habe.
Das ist ein wunderbares Stichwort. Ich hatte neulich ein Gespräch, ja, es war ein Gespräch, es war mit einer geistigen Wesenheit, die nennt sie sich Pan, und da hatte ich gefragt, wozu sind Zecken gut? Das wollte ich schon immer wissen. Ja, weil ich habe auch eine ökologische Ausbildung, ne, als Umweltberater, und habe immer, also ich, alles hat so seinen Platz, aber was bitte, ja, sind die Zecken, ne? Ja, kam die Antwort: Ihr Menschen habt vergessen, dass ihr der Natur was zurückgebt. Also ihr benehmt euch wie Parasiten. Und die Zecke ist sozusagen euer Spiegel, ja, dass ihr euch der Natur gegenüber wie Parasiten benehmt und lernt einfach wieder zu geben, also zurückzugeben, beziehungsweise auch, ne, so anzubauen, dass der Boden belebt wird, ne? Wie zum Beispiel bei Hanf, Hanfpflanze oder so, gibt dem Boden unglaublich viel. Ja, also das, die Pflanze gibt dem Boden, nicht die, der Boden der Pflanze.
Genau, genau.
Das ist ganz, ganz spannend. Du hast also jetzt schon mit deiner Tante noch jemanden dazu gewonnen, der dir auch ein bisschen oder die dir dann ein bisschen Freiraum schaffst. Und das ist auch für, zum Beispiel für deine Mutter okay, ja, also die ja auch mitarbeitet, dass vielleicht eines Tages das dann, ne, wenn es gut läuft und so, jetzt ist es an der Zeit, eine andere Facette von mir zu leben, dass du dann sozusagen zu neuen Ufern aufbrichst.
Ja, also ich denke, okay, ist es auf jeden Fall, weil Mama auch schon in einem Bewusstseinsstadium ist, wo sie einfach weiß, jeder hat so seinen eigenen Weg. Ob es leicht ist, das weiß ich nicht, weil natürlich hängt von jedem das Herz erinnern. Das war das Gleiche, wenn meine Mama sagen darf, sie würde jetzt gerne was anderes machen, das wäre für mich auch nicht leicht, weil es ohne Mama einfach nur sehr, sehr schwer möglich wäre, diesen Laden so zu führen. Aber ja, gleichzeitig, glaube ich, sind wir uns alle dessen bewusst, dass nicht nur eine Aufgabe für uns die erfüllende Aufgabe ist, sondern dass wir viele Sachen machen können und dass wir uns die Begrenzungen halt vor allem hier drinnen machen. Und ich glaube eben, wenn man eine authentische Entscheidung trifft und sagt, hey, ich brauche das für mich, ich brauche nochmal was anderes oder ich will was anderes erleben, dann ist die Akzeptanz viel größer im Umfeld und wird besser verstanden, wie wenn man sich selber nicht klar ist darüber und sagt, vielleicht sollte ich das auch noch ausprobieren, und dann hinterfrage ich das und frage die anderen, wie findet ihr das, wenn ich das machen würde, dann gebe ich dem ja schon wieder Raum, irgendwie schwammig zu sein. Aber wenn ich klar bin, na, also jetzt ist Zeit für was anderes, dann glaube ich, kriegt es einen Raum. Und so ist ja nicht, dass der Laden dann vorbei ist, weil es kann ja jemand kommen, den sein Muse ist es, und der geht hier drinnen total auf, und dann hat es halt einfach einen neuen Inhaber und darf aber weitergeführt werden.
Ja, habe ich gerade erlebt bei einer Schamanin, die hat ein Forsthaus gekauft für ein Drittel des Kaufpreises. Warum? Weil der Vorbesitzer hatte Schönheit geschaffen, ja, in diesem Haus. Und was sie da vorhat, oder ihm dann gesagt, was sie vorhat, hat er sofort erkannt, es ist so, wird dann in meinem Sinne fortgeführt und sogar noch erweitert. Und dann war die Sache klar, dann spielte das Geld dann auch keine Rolle. Ja, ja. Ja, das finde ich richtig klasse. Also, dass das gar nicht sozusagen, ja, ich nehme mir jetzt vor, bis 2028 bleibe ich hier oder so, sondern du baust das jetzt noch auf und schaust.
Genau, es kommt sei, dass ich es mein Leben lang mache, weil es also gerade im Moment einfach sehr erfüllend ist und das Herz nur mit Freude sprüht. Ja. Also es gibt quasi keinen Morgen eigentlich, wo ich aufwache und mir denke, ich will jetzt nicht arbeiten, das gibt es nicht. Und solange dieser Zustand anhaltend ist, werde ich sicher in diesem Laden nur stehen bleiben.
Ich danke dir allein für diesen Satz. Ja, weil die Freude sollte immer unser Kompass sein. Ja, bei dem, was wir tun. Und selbst wenn das, was wir bisher getan und uns bisher Freude gemacht hat, ist es ja nicht schlecht oder schlechter, wenn die Freude auf einmal so, es wird dann doch Routine, die Gespräche wiederholen sich, die Themen wiederholen sich und da möchte was Neues kommen. Also danke auch für diesen Satz. Und Luisa, ich finde das klasse, dass ein Mensch in deinem Alter mit so einer Lebensfreude an die Sachen rangeht und wirklich die Freude zu ihrem Kompass gemacht hat. Herzlichen Dank, Luisa Brommer in Sandhallanden zwischen Ingolstadt und Regensburg. Genau. Und viel, viel Erfolg auch für deinen Bruder und deinen Vater, dass in Deutschland oder auch international das wieder in Gang kommt, dass wir regional einkaufen und dann halt unsere Gefäße mitbringen, wie wir es früher gemacht haben, was weiß ich, zum Fischladen gegangen und haben die Schüssel mitgenommen. Fertig, aus. Vielen, vielen Dank, Luisa Brommer, und alles Liebe euch. Lieben Gruß an die Bärbel und die Oma. Und vielleicht hören wir uns wieder, wenn du in die Permakultur, weil das steht bei mir auch oben auf der Liste. Permakultur interessiert mich sehr, sehr, sehr. Da kommen wir vielleicht nochmal wieder zusammen. Also Machet gut und alles, alles Liebe da nach Sandhallanden. Ja, ihr Lieben, Luisa Brommer, nehmt sie einfach als Vorbild nicht das Gleiche, dasselbe, sondern dem Wesen nach, nämlich Freude als Kompass unseres Lebens. Und dann wird alles etwas einfacher. Ich freue mich, dass ihr mir und der Luisa die Energie eurer Aufmerksamkeit geschenkt habt und wünsche euch noch eine gute Zeit und schaltet wieder ein bei Neue Horizonte TV. Und für heute sage ich Tschüss.